Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir haben eben schon gehört, wir beenden heute unsere Themenstaffel im Gegenwind, die wir im März gestartet haben. Und es ging in dieser Themenstaffel, und es geht heute auch nochmal darum, dass wir in unserem Alltag immer wieder Gegenwind erleben. Also ganz handgreiflich, wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sind, eine Strecke fahren wollen, oder auch wenn wir bei einer Wanderung, also das habe ich auch schon mal erlebt, wirklich so einen krassen Gegenwind haben und es macht dann wirklich keinen Spaß mehr. Aber natürlich auch kennen wir Gegenwind in unserem Leben im übertragenen Sinne. Ja? Also wenn wir unter Druck kommen, wenn wir plötzlich mit unserer Meinung alleine sind und die anderen haben eine ganz andere Meinung, wenn wir plötzlich bloßgestellt werden, wenn andere uns sozusagen ins Abseits drängen. Und genauso wie wir alle im Alltag solche Situationen kennen, wo Gegenwind da ist, wo Druck entsteht, so erleben Menschen, die an Gott glauben, an Jesus glauben, auch Gegenwind. Gegenwind gegen ihren Glauben. Und das ist in unserem Land so, der Carsten hatte das in den Church Sons im März und Anfang April sehr schön, sehr anschaulich erklärt. Es ist bei uns im Land so, weil wir mittlerweile in einer postchristlichen, also in einer nachchristlichen Welt leben. Im Jahr 2023 sagen die Wissenschaftler, war der Kipppunkt in Deutschland, seitdem es mehr Menschen gibt, die keine Zugehörigkeit zu einer Kirche haben, wie Menschen, die zu einer der Großkirchen oder auch zu einer Freikirche gehören. Und das verändert was mit unserer Gesellschaft, weil die Gesellschaft sich immer mehr wegentwickelt von christlichen Werten, von christlichen Gedanken. Und da erleben Menschen, die an Jesus glauben, die es praktizieren, Druck, dass sie zum Beispiel belächelt werden, dass man als kleinkariert abgestempelt wird oder irgendwie sonst ins Abseits gerät. Und die Frage in unserer Themenstaffel ist, wie gehst du damit um, wenn du Gegenwind spürst? Wie gehst du damit um, wenn du Gegenwind spürst? Was tust du dann, wenn du merkst, der Wind kommt von verschiedenen Seiten, wenn du angefeindet wirst? Und natürlich reden wir schwerpunktmäßig darüber, wie es ist, im Gegenwind zu sein, was unseren Glauben betrifft. Aber wenn es bei dir so ist, dass du dich vielleicht schwer tust mit dem Glauben an Gott, an Jesus, dann erlebst du das ja auch, dass du Gegenwind erlebst in unterschiedlichen anderen Bereichen des Lebens. Und da ist auch die Frage wichtig, was tust du dann, wie gehst du damit um, wenn andere Menschen dich unter Druck setzen? Wie gehst du in solchen Situationen um, wo du Gegenwind spürst? Und heute noch einmal zum Abschluss, um darüber nachzudenken, um weiter mit dem Thema unterwegs zu sein, weil das ja nicht aufhört, wenn unsere Themenstaffel heute beendet wird. Und die Tipps und Hilfen zum Thema Gegenwind, die es in dieser Themenstaffel gab, in den Church Zones, die kannst du wie immer als Podcast nochmal nachhören, entweder bei Spotify oder iTunes oder bei uns auf der Homepage. Und wenn du es nicht findest, dann sprich mich doch einfach an. An der Stelle kurz eine Vorstellung zu meiner Person für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind oder noch nicht so oft da waren. Mein Name ist Klaus Engelmohr, ich bin Pastor hier im Projekt X und ich freue mich über jeden, der heute hier ist und mit die Church Zone feiert und auch jeden, der nachher noch da ist und mit uns zusammen grillt. Schön, wenn du schon immer und seit langem zum Projekt X dazugehörst und dich hier einbringst und heute hier bist, weil es ist so genial, dass es dich gibt und dass wir zusammen Projekt X sind. Schön auch, wenn du zum ersten Mal hier bist oder zum zweiten oder dritten Mal, also so am Anfang dabei bist. Unser Wunsch wäre, deswegen grillen wir heute auch, unter anderem, dass da was zusammenwächst. Also Leute, die schon lange hier sind und Leute, die jetzt neu hier sind, dass wir einfach einander besser kennenlernen können. Und dass du dich, wenn du neu bist, vielleicht entscheidest, oh, ich möchte dazugehören, damit ich in 2-3 Jahren nicht mehr neu bin, sondern hier dazugehöre und andere wieder willkommen heiße. Und in dem Sinne hoffe ich natürlich auch, dass das Thema allem, die heute hier sind, einfach hilft, in solchen Zeiten des Gegenwindes gute Entscheidungen zu treffen und zu wissen einfach, wie wir gut damit umgehen können. Also es geht um Gegenwind und heute lautet das Thema, wir haben es vorher schon gehört, standhaft in Krisenzeiten. Also im Bild des Gegenwindes gesprochen, standhaft bleiben, auch wenn der Wind massiv entgegenbläst. Wir reden darüber, wie du verhindern kannst, dass der Wind dich nicht umpustet. Gibt es ja auch manchmal, also vielleicht auch mal beim Fahrradfahren oder irgendwie schon mal erlebt. Meistens sind das nicht wir, sondern irgendwelche Gegenstände, die draußen umgepustet werden. Und heute starte ich dieses Thema mit einer Frage an dich, nämlich eine wichtige Frage. Wie wichtig ist dir der Glaube an Jesus? Ist das nur so ein Zusatz, so ein Add-on, würde man heute sagen, etwas, das dein Leben ein bisschen angenehmer macht, etwas, was du dazuschalten kannst zum Leben, wenn du es brauchst, und wenn du es nicht brauchst, dann ist es wieder weg? Oder ist der Glaube an Jesus deine Identität? Etwas, das du nicht ablegen kannst, weil das maßgeblich bestimmt, wer du überhaupt bist. Ist es Grundbestandteil deines Alltags? Oder befindest du dich irgendwo zwischen diesen zwei Extremen? Und dann die Frage, was wärst du bereit in Kauf zu nehmen für deinen Glauben? Welchen Preis wärst du bereit zu zahlen, wenn es Gegenwind gibt? Das ist eine wichtige Frage, denn sie zeigt, wie wichtig dir der Glaube ist. Was wärst du bereit, als Preis zu zahlen? Und tatsächlich hat sich in unserer Welt in den letzten Jahren einiges verändert, sodass wir uns durchaus vorstellen könnten, wie es wäre, dass wir Probleme bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Also wir wissen, dass aus den Berichten aus der ganzen Welt, dass es viele Länder gibt, zum Beispiel China, wo es richtig massiv schwierig ist, wenn du an Jesus glaubst. Da kriegst du richtig Probleme. Und wenn du das noch aktiv tust und in eine Kirche gehst, in eine Gemeinde gehst. Oder auch in den USA, ja, sehen wir gerade ein System, was da sich so gebildet hat, wo Menschen Probleme bekommen, wenn sie tatsächlich das leben, was Jesus gesagt hat. Nämlich die Außenseiter mit hineinnehmen, sich um Flüchtlinge, um Verfolgte zu kümmern, ihnen zu helfen, liebevoll, respektvoll mit ihnen umgehen. Wir können uns auch vorstellen, dass sowas durchaus in unserem Land passieren könnte, dass das schwierig wird. An so einer Stelle in der Geschichte stehen wir gerade. Und das ist die Frage, wie wichtig ist dir der Glaube an Jesus? Welchen Preis wärst du bereit dafür zu zahlen? Und das ist sicherlich eine Frage, die nur der beantworten kann, der auch sagt, ich glaube an Jesus, ich bin bewusst Christ. Aber wir können ja auch die Frage noch ein bisschen allgemeiner nehmen. Die ist ja auch wichtig. Wie wichtig sind dir deine Grundüberzeugungen? Und welchen Preis bist du bereit, für diese Grundüberzeugungen zu bezahlen? Keine Ahnung, was das für Grundüberzeugungen oder Grundwerte sind. Vielleicht die Freiheit, Menschenrechte, Demokratie. Hoffentlich auch für alle die von uns, die an Jesus glauben, sind das wichtige Grundwerte. Und auch da können wir uns durchaus vorstellen, dass in naher Zukunft in unserem Land etwas ins Wanken kommt, dass diese Grundwerte nicht mehr so da sind, dass sie nicht mehr so gelebt werden, dass du Probleme kriegst, wenn du dich dafür einsetzt. Wie wichtig sind dir die Grundüberzeugung? Und welchen Preis bist du bereit, dafür zu zahlen? Bist du bereit, auch in Krisenzeiten standhaft an deinen Glaubensüberzeugungen, an den Grundüberzeugungen festzuhalten und aber auch an deinem Glauben festzuhalten? Bist du bereit, in Krisenzeiten das, was du glaubst, festzuhalten? Und um eine Antwort auf diese Frage zu finden, schauen wir noch ein letztes Mal in die Lebensgeschichte von Daniel. Sie ist aufgeschrieben in dem Buch im Alten Testament der christlichen Bibel mit demselben Titel, das Daniel-Buch oder der Prophet Daniel, so nennt man dieses Buch. Daniel war ein junger jüdischer Mann, der so, am Anfang war er jung, er ist dann auch älter geworden, ich rede gleich davon, aber der im so zwischen 620 bis 530 vor Christus gelebt hat. Und Daniel wurde als junger Mann so um 598 vor Christus von Jerusalem in die Kriegsgefangenschaft geführt, nachdem Babylon Jerusalem besetzt hat. Man sieht das hier, er wurde von Jerusalem nach Babylon quasi als Kriegsgefangener deportiert. Das sind ungefähr 1000 Kilometer. Dabei wurde eben er und seine drei Freunde quasi deportiert, nicht alleine, sondern das hatte damit zu tun, dass die Babylonier als Machtbeweis oder als sozusagen Beweis, dass sie gesiegt haben, die junge jüdische Elite aus Jerusalem deportieren lassen haben. Und die Idee war, dass man diese jungen Leute umerzieht, dass sie als gute Verwaltungsbeamte das Reich vielleicht dann auch wieder zurück in der Provinz Judäa da bei Jerusalem verwalten können. Dabei fängt diese Geschichte im ersten Kapitel damit an, dass der Daniel, als er noch sehr jung ist, wir wissen nicht genau wie jung, aber sehr wahrscheinlich noch unter 20 Jahren. Und der Bericht, um den es heute geht, im sechsten Kapitel, da ist Daniel schon sehr viel älter. Das ist irgendwann so in den Jahren 530 vor Christus. Daniel war damals um die 80 Jahre alt. Das Babylonische Reich war gerade dabei, ins Perser- und Mederreich überzugehen. Das war so dieser geschichtliche Übergang. Vor 20 Jahren war Nebukadnezar, der große König, gestorben. Und seitdem gab es 6 Könige im Babylonischen Reich, bis eben die Perser die Macht übernommen haben. Und Daniel war wegen seiner langjährigen Erfahrung als hoher Beamter und Statthalter der verschiedenen Könige, auch bei den Persern, die dann kamen, hoch angesehen und hatte eine mächtige Stellung im Persischen Reich. Und der Bericht, den wir uns aus dem Kapitel 6 jetzt anschauen, spielt genau in dieser Zeit dieses Übergangs zwischen dem Babylonischen Reich und dem Persischen Reich. Da wird berichtet, der Meder Darius übernahm die Herrschaft über das Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und 2 andere ernannte er zu den königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Statthalter den 3 Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Darius, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Das ist also die Situation, in der wir uns befinden. Daniel als alter, aber angesehener und weiser hoher Beamter, er steht am Ende seiner Karriere kurz davor, den höchsten Verwaltungsposten im Reich zu bekommen, was den anderen hochrangigen Beamten in der Verwaltung des Reiches natürlich wenig gefallen hat. Da wird berichtet, da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Nichts Besonderes, so ist es heute ja auch noch, obwohl wir heute nicht mehr in einem Königreich, sondern in einer freiheitlichen Demokratie leben. Wenn jemand in einer Partei oder in der Regierung irgendwie an Macht gewinnt, ja, gibt es sofort die Neider, die versuchen, irgendwelche Vergehen zu finden, die früher mal passiert sind, über denen dann diese Person stolpern könnte. Wir kennen das, ja, wird jemand in unserem Land Minister, dann gehen sofort die Recherchen los, ob nicht irgendwo was gewesen ist und dann findet man zum Beispiel eine Doktorarbeit, die abgeschrieben wurde oder Geld, das veruntreut wurde oder er hat sich irgendwie Frauen gegenüber unangemessen verhalten. Alles Dinge, die man schon lange vorher hätte wissen können, niemand hat interessiert, aber in dem Moment, wo er quasi in der Machtleiter einen Schritt nach oben geht, dann wird es plötzlich interessant. Erst wenn jemand eben, was weiß ich, einen Ministerposten anstrebt oder ein Kanzleramt, dann kommen plötzlich solche Dinge auf. Wie gesagt, war damals ganz genauso. Nur, dass im Babylonischen Reich natürlich im Jahr 530 vor Christus noch nicht die Möglichkeit im Internet gab zu recherchieren oder meine KI konnte man auch nicht befragen. Aber rausgefunden hat man sowas schon, wenn man es wollte. Aber so sehr sie nach einem Vergehen suchten, sie fanden nichts. Daniel hatte eine reine Weste, er hatte nichts verunreut, er war nicht bestechlich, es gab keinen Skandal. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Das heißt, das Einzige, was diese Neider in der Hand hatten, war die Tatsache, dass es in Babylon eine Religion gab, die Daniel nicht praktizierte. Und das Kritische dabei war, der religiöse Kult damals war eigentlich immer mit dem Herrscherkult irgendwie verwoben. Ja? Religion und Politik gingen Hand in Hand. Der Herrscher stand auch oft der Religion vor. Wir kennen das ja sogar noch aus dem Mittelalter. Das war damals sehr oft so. Und wie ganz genau in diesem Übergang zwischen dem Babylonischen und dem Persischen Reich das war, weiß ich nicht. Aber was ich rausgefunden habe in der kurzen Recherche, dass viele der Könige nach den Göttern benannt wurden. Und das sagt ja schon sehr viel aus, dass sie Vertreter des Gottes waren und so weiter. Wie dem auch sei, Daniel glaubte an den Gott der Juden und hatte mit der Religion der Babylonier oder auch der Perser nichts zu tun. Und an dem Punkt wollten seine Feinde ansetzen, damit er über einen Skandal stolpert. Es wird weiter berichtet, daraufhin Daraufhin bestürmten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter den König und sagten zu ihm: Lang lebe der König Darius! Sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Statthalter, die Minister sowie die mit den Ausübungen der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, o König, ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Das war eine Idee, die dem König bei seiner Ehre gepackt hat. Ja? Und seine Macht, um seine Macht zu demonstrieren, sollte es ein Gesetz geben, das alle Bürgerinnen und Bürger des Landes 30 Tage lang verbietet, irgendeine Bitte an jemand anders zu richten, außer an den König. Also in der Praxis war das natürlich dann so, dass die Bürger nicht direkt zum König gehen konnten, sondern die mussten sich dann mit ihrer Bitte an einen Statthalter oder einen Regierungsbeamten wenden. Aber alle Bitten durften nur an den König gerichtet sein. Darius gefiel diese Idee. Die schmeichelte ihm. Und wie wir das heute so aus den Medien von einem bestimmten Machthaber immer wieder auch sehen, ja, wir nennen jetzt hier keinen Namen, war das damals auch so. Da ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Medienwirksam. Und natürlich waren jetzt die Augen der hohen Beamten auf Daniel gerichtet. Wie würde er reagieren? Würde er sich an diesen Erlass halten? Das würde heißen, dass er 30 Tage lang seinen Gott nichts mehr bitten dürfte. So gerät also Daniel unter Druck mit seinem Glauben. Er musste sich die Frage stellen, wie wichtig ist ihm sein Glaube? Welchen Preis wäre er bereit zu bezahlen? Was war jetzt mit seinen Gebeten, mit seinen Bitten an Gott? Könnte er 30 Tage pausieren? Da sind wir wieder bei der Frage von vorher. Wie wichtig ist dir dein Glaube an Jesus? Daniel kannte Jesus noch nicht, aber bei ihm war es der Gott der Juden, Jahwe. Wie wichtig war ihm dieser Gott, der Glaube an ihn, das Vertrauen auf ihn? Was hättest du getan? 30 Tage deinen Glauben pausiert? Waren ja nur 30 Tage, nur ein Monat. Oder den Glauben geheim leben, möglichst nicht mehr in die Church Zone, nicht mehr in die Home Zone gehen, keinen Kontakt mit so den anderen im Projekt X. Tatsächlich gibt es heute Millionen von Christen auf der Welt, die sich jeden Tag, und zwar nicht nur 30 Tage, sondern jeden Tag in ihrem Leben diese Frage stellen müssen. Denn weltweit sind mehr als 380 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Und sie müssen sich täglich fragen, bleibe ich standhaft bei meinem Glauben? Lebe ich den Glauben öffentlich oder nur im Geheimen? Oder sage ich mich von meinem Glauben an Jesus ganz los, weil es jetzt so schwierig geworden ist? Besuche ich die Veranstaltung meiner Kirche? Treffe ich mich in Hausgruppen, um meinen Glauben mit anderen zu teilen? Oder ist das alles zu riskant? Was riskiere ich und bin ich bereit zu riskieren für meinen Glauben an Jesus? Und der Daniel ist standhaft. Er pausiert nicht seinen Glauben für 30 Tage, denn Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Trotzdem ging er in das Obergeschoss seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Und trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Ertappt. Obwohl er von der Gefahr wusste, und hier ging es nicht um ein paar Tage Gefängnis, ja, hier ging es um Leben und Tod. Man hatte angedroht, dass man ihn wer dieses Gebot bricht, zu den hungrigen Löwen schmeißt. Trotzdem tut Daniel, was er immer tat. Dreimal täglich ging er in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo sein Gebetsraum lag. Und weil er im Exil lebte und Jerusalem weit weg war, öffnete er die Fenster, die waren offen, in Richtung Jerusalem, gegen Westen. Und so wichtig war ihm die Beziehung, das Gespräch mit seinem Gott, dass er sich dreimal am Tag die Zeit nahm für Gebet, um mit ihm zu reden, um mit Gott zu reden. Und in dieser Zeit dankte und lobte er Gott und er sagte ihm seine Bitte, seine Wünsche, das, wonach er sich sehnte. Und es scheint so, als wenn er nicht nur die Fenster offen hatte, sodass man ihn beobachten konnte, sondern laut gebetet hat, sodass als diese Männer in das Haus stürmten, sie hören konnten, wie er Gott um etwas gebeten hat. Und wie er damit den Erlass des Königs brach. Er war ertappt. Das Verrückte an dieser Stelle ist ja, das, was Daniel jeden Tag Kraft und Halt gab, deswegen hat er sich ja immer zum Beten getroffen, das, was ihm Kraft und Halt gab, ja, das wird ihm letztendlich zum Verhängnis. Das war ja auch dieser hinterlistige Plan seiner Feinde. Daniel brauchte den Kontakt zu seinem Gott. Davon lebte er. In den ersten 5 Kapiteln, über die wir in den letzten Church Songs geredet haben, wird das immer wieder berichtet, wie Daniel Kraft durch das Gebet bekommt in den Krisenzeiten. Ja? Als er zum Beispiel aus seiner Heimat deportiert wird und als er dann mit den Freunden umerzogen wird, um ein guter babylonischer Beamter zu werden, da hilft ihm das Gebet. Oder als er dann zweimal den Traum des Königs deuten musste, einmal sogar musste er erraten, was das für ein Traum war. Niemand hat es ihm gesagt. Da hat er im Gebet an Gott Kraft und Hilfe gefunden und diese Hilfe und diese Kraft, die hat ihn durchgetragen, dass er mit Gott geredet hat. Und deswegen war für ihn klar, auch diese 30 Tage, die nächsten, werde ich ohne Gott nicht auskommen. Ich brauche seine Hilfe. Und deswegen hat er gebetet und genau das wird ihm zum Verhängnis. Aber er tut, was er immer tut. Oben im Gebetsraum seines Hauses bei offenen Fenstern zu beten, Kraft zu tanken. Und mich hat das total zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich gefragt, wie oft und wie intensiv rede ich denn mit Gott? Wie wichtig ist mir das Gebet? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Typ, der dreimal am Tag fest sich zu einer bestimmten Gebetszeit irgendwie hinsetzt. Dafür bin ich, glaube ich, zu initiativ. Das würde ich, glaube ich, so nicht hinbekommen. Aber wie wichtig ist mir das Beten überhaupt? Und wie intensiv bete ich? Und würde ich nicht mehr Hilfe und Kraft für meinen Alltag haben, wenn ich auch mehr mit Gott reden würde? Und wie geht's dir damit? Wie hätten wir an Daniels Stelle reagiert? Hätten wir am Gebet festgehalten? Weißt du, wenn der Glaube und das Gebet für dich Hilfe und Kraft im Alltag ist, wenn du das immer und immer wieder erlebst, wenn du merkst, ohne das kann ich gar nicht auskommen, dann wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass du in Druckzeiten, in schwierigen Zeiten auch dran festhältst, weil du weißt, das ist mein Halt, den ich habe. Aber dafür müssen wir eben, wie Daniel, regelmäßig Kontakt zu Gott haben. Wir müssen erleben, dass wir Gott gebeten, wegen etwas Bestimmtes angefleht haben, dass wir eine Bitte hatten, dass wir ihm unsere Wünsche gesagt haben. Und dann erleben wir, dass er uns erhört, dass er uns hilft, dass er uns Kraft gibt. Und wenn wir das erleben, dann ist es etwas, wo wir sagen, das möchte ich behalten. Dieser Bericht von Daniel will uns ermutigen, regelmäßig mit Gott zu reden, Gott zu danken, zu loben, ihn um Hilfe zu bitten, damit wir eben erleben, dass er uns hilft. Und dass wir dann, wenn er uns hilft, ihm danken und ihm loben, dass er so groß ist. Und dass eben unser Glaube dadurch stark gemacht wird, weil das Gebet, das Reden mit Gott macht unseren Glauben standhaft. Der Daniel hatte so einen Glauben. Er hatte dieses Vertrauen, dass Gott ihm hilft und beisteht. Und deswegen ist es für ihn keine Option gewesen, 30 Tage lang auf dieses Gebet zu verzichten. Und genau das klingt paradox, aber es ist so, genau das stürzt ihn in die Krise. Schnell liefen sie zum König und erinnert ihn an das königliche Gesetz. O König, hast du nicht ein Gesetz unterzeichnet, dass jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderen eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, in die Löwengrube geworfen werden soll? Ja, antwortete der König, dieser Beschluss steht fest. Es handelt sich um ein Gesetz der Meder und Perser und man kann es nicht widerrufen. Da berichteten sie ihm, tja, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Mies, oder? Daniel, ein Gefangener aus Juda? Das war vor 60 Jahren. Das war vor 60 Jahren. Ich meine, damals wurde er deportiert, aber jetzt war er einer der höchsten Regierungsbeamten mit Aussicht auf das höchste Amt im Staat. Bei uns würde so etwas sofort mit dem Antidiskriminierungsgesetz verurteilt, also angeklagt werden, wenn jemand sowas behaupten würde. Aber damals, oder nein, ich meine, ich glaube immer, wenn du jemandem schaden willst, versuchst du alle Register zu ziehen. Als der König das hörte, fuhr es ihm durch Mark und Bein. Den ganzen Tag versuchte er, einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könnte. Aber als die Sonne unterging, hatte er noch keinen Ausweg gefunden. Da bestürmten die Männer erneut den König und machten ihn darauf aufmerksam, dass es nach dem Gesetz der Meder und Perser unmöglich sei, irgendein Verbot oder Gesetz, das der König unterschrieben hatte, zu ändern. Daraufhin befahl der König, Daniel herzubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Game over. Es gibt Situationen, wo uns kein Mensch mehr helfen kann. Der König versucht, alles möglich zu machen, um Daniel und seinen besten Beamten, ja, zu schützen, vergeblich. Alle seine Macht, und dumm war er auch nicht, alle seine Weisheit, seine Strategien, alles das kommen an diesem Punkt zum Ende. Irgendwie hatte der König sich ja auch selbst in diese Situation gebracht, ja. Geblendet von seinem Ruhm und seiner Ehre hat er ein Gesetz erlassen, was seinen besten Beamten ins Messer laufen lässt. Er hätte es wissen können. Es gibt Situationen, wo uns kein Mensch mehr helfen kann. Und manchmal sind diese Situationen selbst verschuldet. Zum Beispiel die brenzliche Situation beim Autofahren, weil du zu schnell gefahren bist oder 2 Sekunden nicht aufgepasst hast. Oder in der Prüfung die eine Frage, die du nicht gelernt hast und jetzt steht der Abschluss auf dem Spiel. Oder deine Ehe, an der du schon viel, viel früher hättest arbeiten müssen und du wusstest es, es war immer so unbequem und jetzt steht dir kurz vor dem Aus. Aber auch eine Krankheit, für die du gar nichts kannst und die Ärzte sind ratlos, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Oder dein Job, der gefährdet ist, weil wieder mal ein Weltkonzern einen Konkurrenten geschluckt hat und im Zuge der Umstrukturierung werden einfach Tausende von Jobs gestrichen. Oder Realität für Millionen von Christen, sie leben treu ihren Glauben an Jesus und müssen dafür vor Gericht verantworten, müssen sich dabei vor Gericht verantworten. Zum Beispiel fast täglich in Pakistan so. Es gibt Situationen, in denen Menschen nicht mehr helfen können und der König hier hat das messerscharf erfasst, nachdem er einen Tag nach einer Lösung gesucht hat und sie nicht gefunden hat. Vermutlich hat er viele Berater gefragt und er kommt es, bringt es auf den Punkt und sagt, dein Gott, dem du so treu verehrst, es gibt niemand anders mehr, er möge dich retten. Das Gute in dieser Situation, in dieser bösen Situation für den Daniel ist, er musste nicht panisch zu einem Gott beten, den er gar nicht kannte, ja? Er musste nicht um Hilfe bitten bei irgendeinem Gott und ihn irgendwo suchen, sondern ich meine, bei den meisten Menschen ist das ja bis heute so. Da passiert was Schlimmes, manchmal fangen dann selbst Atheisten an zu beten, weil sie sich denken, könnte ja nicht schaden oder sie wissen einfach nichts mehr, was sie machen können. Aber Daniel kennt seinen Gott, weil er ihn treu verehrt. Es ist übrigens schade, dass hier das Wort in dieser Übersetzung verehrt benutzt wird, weil es meint nicht irgendwie, was wir so bei Verehren und Religion kommt so oft irgendwie so ein Ritus, irgendwie so, ja, er hat treu die ganzen Riten. Nein, es geht hier darum, dein Gott, dem du so treu dienst, könnte man auch sagen, dem du so treu dienst, für den du da bist. Interessant ist übrigens, dass hier der Bericht aus der Sicht des Königs weitererzählt wird, ja. Wie Daniel sich gefühlt hat, als er den Tod ins Auge schauen musste, wird nicht gesagt. Und wir müssen uns klar machen, ich meine, der Daniel wusste wirklich nicht, wie diese Situation ausging, er hatte keine Ahnung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er in wenigen Sekunden sterben würde, auf grausame Weise, die war ihm absolut bewusst, als er da vor der Grube stand und wusste, da werde ich jetzt gleich reingeschmissen. Und dann folgten ungewisse Stunden für den König. Da wird berichtet, dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König nahm die Siegel und versiegelte eigenhändig den Stein mit seinem königlichen Siegel und den Siegel der mächtigen Männer seines Reiches, damit niemand in Daniels Schicksal eingreifen könne. Dann kehrte er in seinen Palast zurück, wo er die Nacht mit Fasten verbrachte. Er ließ sich auch keine seiner Frauen zu sich kommen und konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Irgendwie musste der Darius doch große Stücke auf Daniel und nicht nur auf Daniel, sondern auf seinen Gott gehalten haben, denn sonst hätte er diese Nacht nur getrauert. Ja? Aber irgendwie hatte er doch die Hoffnung, dass Gott, dieser Gott, dem Daniel helfen könnte. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich hatte er von den Wundern gehört, wie Gott die drei Freunde von Daniel aus dem Feuerofen vor einigen Jahren, vor vielen Jahren gerettet hatte. Oder er kannte die Geschichte vom Daniel und wusste, wie er dem Nebukadnezar seinen Traum gesagt hatte, dem ihm niemand erzählt hatte und danach er noch eine sinnvolle Deutung dafür gefunden hat, weil er an Gott geglaubt hat. Aber er war ungewiss und er konnte diese Nacht nicht schlafen. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon von weitem: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Und da hörte er die Stimme. Daniel antwortete ihm, wahrscheinlich leise, weil der Stein lag ja noch darüber: Lang lebe der König. Mein Gott sandte einen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts anhaben konnten, denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel, aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht einen, den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Aber das eben nicht erst in der Löwengrube, sondern schon viele, viele Jahre vorher. Sein ganzes Leben hatte Daniel auf Gott vertraut. Und das zeigte sich darin, dass er regelmäßig gebetet hat. Und dann erlebt er und der König, wie Daniel vor dem sicheren Tod gerettet wird. Dass ein Bote Gottes, ein Engel, diesen Löwen das Maul verschlossen hat und die Löwen haben Daniel nicht angegriffen. Ja, unversehrt hat er die ganze Nacht mit diesen Löwen verbracht und konnte am nächsten Morgen unversehrt aus der Grube geholt werden. Daniel diente seinem Gott, er vertraute seinem Gott und Gott rettete Daniel aus seiner Not. Aber das Wichtigste bei diesem Bericht ist nicht, dass er gerettet wurde. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das Wichtigste ist nicht, dass er hier gerettet wurde. Das ist auch wichtig, aber das Wichtigste ist, dass Gott hier wird gesagt, mit einem Engel, dass Gott bei ihm war in seiner Not, in seiner Krise. Mitten in der Krise war er da, an Daniels Seite. Er war nicht alleine in der Höhle des Löwen. Gott war mit Daniel. Das war der Punkt. Übrigens wäre Gott auch bei Daniel gewesen, hätten die Löwen ihn zerrissen. Daniel war sich ganz sicher, als er an dem Grubenrand stand, was immer jetzt passiert, Gott ist da. Und er lässt mich nicht allein. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese 380 Millionen Christen auf der Welt, die für ihren Glauben an Jesus verfolgt werden, trotzdem an Jesus glauben und festhalten und standhaft sind, weil sie glauben und wissen und erlebt haben, dass Gott da ist, dass Gott ihre Hilfe und ihre Stärke ist. Und deswegen können sie standhaft an ihrem Glauben festhalten, auch in den schlimmsten Krisen, die sie erleben. Und übrigens ist uns Christen nicht versprochen, dass Gott uns immer aus Lebensgefahr rettet. Selbst wenn wir, wie Daniel, wegen unseres Glaubens leiden müssen, haben wir keine Garantie dafür, dass Gott uns immer rettet. Und der Daniel wusste das. Er hat nicht das Recht, irgendwie gerettet zu werden. Er war sich sicher, Gott ist da, aber er hatte keine Ahnung, wie das ausgehen würde. Aber dieses Wissen, mein Gott ist bei mir, mein Gott ist auf meiner Seite, mein Gott ist der Höchste und der Mächtigste von allem und dieser Gott lässt mich nicht im Stich, das hat ihn getragen und das hat ihm geholfen, am Glauben dran zu bleiben. Im Brief an die Hebräer im Neuen Testament der christlichen Bibel, das ist viele, viele hundert Jahre später geschrieben worden, hat der Autor den Christen im ersten Jahrhundert einmal in einem Brief das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er erzählt in diesem Brief erst von Menschen, die Gott vertraut haben und die gerettet wurden. Und er erzählt viele Beispiele. Und dann plötzlich ändert sich im Grunde genommen die Atmosphäre in diesem Text. Dann sagt er nämlich, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet, mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos Nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet zogen sie umher, hungrig, verfolgt, misshandelt. Sie irrten in Wüsten und Gebirgen herum und mussten sich in einsame Täler und Höhle verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut. Deswegen hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Vorbilder, die beweisen, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Trotz Gegenwind standhaft zu bleiben und an Jesus festzuhalten. Und dann schreibt er, das ist interessant, dann schreibt er Folgendes weiter. Er sagt, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben. Also weil wir diese Menschen, die so standhaft waren, weil die haben wir als Zeugen um uns, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Bis wir am Ziel sind. Glaube ist ein Wettkampf, ein Lauf zum Ziel zu Gott, dem Vater. Es lohnt sich an Gott, an Jesus festzuhalten, auch wenn es schwierig wird, auch in Krisen, auch wenn es lebensbedrohlich wird. Das lernen wir an Daniel, einer von diesen Zeugen, die uns umgeben. Ein Zeuge des Glaubens, ein Vorbild. Übrigens geht diese Geschichte von Daniel so weiter, nachdem Daniel aus der Grube geholt wurde, befahl der König die Feinde Daniels, die das so link eingefädelt haben, gefangen zu nehmen und dass sie als Beamten mit ihren Familien zusammen bestraft werden, hat er geurteilt. Und sie wurden daraufhin zu den Löwen in die Grube geworfen und dort von den Löwen getötet. Und dann geht es weiter, verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen der damaligen ganzen Welt, also seinem Reich, und teilte ihnen mit. Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk, er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Dieser Gott hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Und Daniel wurde hochgeachtet unter der Herrschaft des Darius und unter der Herrschaft des Kyrus von Persien. Am Ende steht also die Ehre Gottes. Er ist der Größte, niemand steht ihm vor. Seine Herrschaft endet nie und er steht denen bei, die ihm vertrauen. Und deswegen steht am Ende dieses Textes eigentlich die Frage an uns, vertraust du diesem Gott? Vertraust du diesem Gott? Und welchen Preis bist du bereit, für dieses Vertrauen zu zahlen? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Und wirst du standhaft an Jesus festhalten, auch in der Krise? Wirst du standhaft daran festhalten, auch wenn es richtig, richtig schwierig wird? Vielleicht geht es dir so wie mir. Ich weiß es nicht, ob ich so standhaft wäre. Aber eines können wir gemeinsam tun, damit unser Glaube immer fester und standhafter wird, indem wir regelmäßig mit Gott und mit Jesus reden. Dass wir ihn um das bitten, wo wir uns Sorgen machen, was wir uns wünschen, wo wir ihn anflehen, weil wir keine Hilfe wissen und dass wir dann erleben, wie er uns hilft, wie er uns Kraft und Hilfe gibt, wie wir ihm danken dafür und wie wir ihn loben als den, der über allem steht und dem niemand etwas vormacht und wo es niemand gibt, der größer ist als er. Weil das macht unser Vertrauen stark. Und dieses Vertrauen, wenn das stark ist, dann haben wir auch die Kraft, so wie Daniel, standhaft zu sein. Ich will uns mit diesen Fragen einfach oder mit diesem Ende sozusagen der Staffel nach Hause schicken, das mitzunehmen. Vertraust du diesem Gott und welchen Preis bist du bereit zu zahlen für das Vertrauen? und wirst du standhaft an Jesus festhalten, auch in der Krise. Und als Hilfe dafür haben wir uns drei Dinge überlegt, die du tun kannst. Ja? Das eine, wir haben von der Organisation Open Doors Hefte besorgt, die Geschichten erzählen von Menschen, die standhaft in ihrem Glauben, an ihrem Glauben festhalten. Heute, also nicht vor tausenden von Jahren, sondern heute in Ländern, wo sie verfolgt werden. Das sind zwei verschiedene Hefte. Es müsste für jeden reichen, wenn jeder sich eins nimmt und dann hat der eine dieses Heft, der andere das Heft. Das eine ist die Februar-Ausgabe, das andere die März-Ausgabe und man kann natürlich, wenn es einem fasziniert, noch die April- und Mai-Ausgabe bei Open Doors bestellen. Aber als Ermutigung, das ist diese Wolke, das sind diese standhaften Menschen, die Vorbilder, die uns umgeben. Und zwar viele von denen, die heute noch leben. Genau, ihr könnt es einfach mal durchgeben. Vielleicht von der Seite. Genau. Und ich gebe nochmal einen weiteren Stapel nach da hinten, beziehungsweise ins Café. Open Doors feiert übrigens Jubiläum. Seit 75 Jahren sind sie im Auftrag, im Dienst dieser Christen, die verfolgt werden. Und es macht absolut Sinn, diese Organisation zu unterstützen und sich über dieses, was diese Beschriften, die da drin sind, zu verbinden mit diesen leidenden Christen. Auf der einen Seite zu wissen, dieser Mut ermutigt mich auch und gibt mir Kraft und macht mich standhaft. Und auf der anderen Seite, ich bete für diese Christen, damit sie Kraft bekommen, durchzuhalten. Und das ist das, was diese Christen am allermeisten sagen. Also Open Doors begleitet die ja schon vielen, vielen Jahren. Das, was die Christen am allermeisten sagen, die verfolgt werden, betet für uns, dass wir stark bleiben. Betet für uns, dass wir durchhalten. Genau. Drüben, wenn man Richtung Toilette geht oder beziehungsweise in den Gang reingeht, da liegen noch die Jubiläumshefte, könnt ihr auch gerne mitnehmen. Da wird so ein bisschen die Geschichte von Open Doors beschrieben. Übrigens, Open Doors, eine Referentin, wird hier sein und zwar am Sonntag vor Heiligabend. Da heißt das Thema Secret Christmas, weil viele dieser Christen im Geheimen Weihnachten feiern können, nicht so wie wir. Das ist also das Erste. Lest euch bitte diese Geschichten durch, einfach als Ermutigung zu sagen, wie krass ist das, wenn diese durchhalten, möchte ich das auch. Das Zweite, was wir jetzt gleich machen, ist das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Zeichen und irgendwie ist es doch mehr, dass Jesus uns geschenkt hat, wo wir spüren können, dass Jesus da ist, dass er uns ermutigt, dass er uns Kraft gibt, dass er bei uns ist. Ja? Das werden wir jetzt gleich feiern. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, mit der du reagieren kannst. Und zwar Ende Juli haben wir immer unser Sommerfest. Und das feiern wir am Ilsesee und da wird es die Möglichkeit geben, sich taufen zu lassen. Und wenn du selber diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, und es ist ein so toller Moment. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit 12 Jahren mich habe taufen lassen und untergetaucht wurde. Und ich weiß es bis heute, es war nicht in einem See, das war in so einem Becken, in einem Gemeindezentrum. Und es gibt mir heute, ganz ehrlich, ich würde hier nicht stehen, wenn ich das mit 12 nicht gemacht hätte. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich am liebsten den Glauben weggeschmissen. Und ich habe es nicht getan, weil ich wusste, damals habe ich mich selbst dafür entschieden. Und das war so gut, dass ich das nicht nur wusste in meinem Kopf, sondern ich wusste dieses, ja, ich bin da untergetaucht und dann bin ich wieder hochgekommen. Einfach überleg es dir doch sehr gerne. Ende Juli komm einfach zu mir oder zum Carsten, unserem anderen Pastor, wenn du sagst, ich möchte gerne getauft werden. Und dann feiern wir da ein Fest.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen. Oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.